SRF 2 Kultur.
Legionen von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt gehen nach New York, um dort ihr Glück zu suchen. Und für junge Jazzmusiker ist der Big Apple geradezu ein Muss. Weshalb eigentlich? Was ist besser in New York als hier? Was kann man dort lernen? Und wie lebt sich's in einer Großstadt dieser Dimension? Oder anders gefragt, ist New York ein Traum oder eher ein Albtraum für Jazzmusiker? In der folgenden halben Stunde versuchen wir hier in Reflexe ein paar Antworten zu geben. Ich bin Bert Blaser.
Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere.
If you can make it there, you'll make it everywhere. Was Frank Sinatra 1979 sang, scheint nach wie vor Gültigkeit zu haben. Wer es in New York schafft, sich durchzusetzen, wird es überall schaffen. Drei Jazzmusiker, die während kürzerer oder längerer Zeit in New York lebten und arbeiteten, haben mir Auskunft gegeben. Und allen habe ich als erstes die Frage gestellt, wann und weshalb sie den Sprung über den großen Teich wagten. Am kürzesten lebte der Berner Bassist Daniel Schlappi im Big Apple. Schlappi ist nicht nur Musiker, sondern im Hauptberuf promovierter Historiker. Sein Blick interessierte mich, weil er ihn in einem längeren und mit spitzer Feder geschriebenen Aufsatz darlegte. Jazz in New York, Krämergeist, Kameraderie und Kreativität. Schlappi ging nicht nach New York, um es dort zu schaffen, sondern...
Ich war 42, als ich ein Kunststipendium gewonnen habe für ein halbes Jahr in New York. Und so lange war ich auch dort und das war eine ideale Ausgangslage, weil ich mich nicht um Materielles zu kümmern hatte in der Zeit und wirklich eintauchen konnte.
Er lebte mit seiner Familie während der ersten Hälfte 2010 in einer Wohnung, die die Stadt Bern zur Verfügung stellt. Sie liegt downtown Manhattan an privilegierter Lage. Der in Zürich lebende deutsche Posaunist Nils Wogram studierte in New York. In New York sesshaft zu werden, hätte für ihn vielleicht in Frage kommen können, damals. Irgendwann aber zog es ihn zurück nach Europa. Er hat sich für Zürich entschieden, wo er mit seiner Schweizer Frau und der Familie seit Jahren lebt. Nils Wogram ist 42, sein New York-Aufenthalt liegt gute 20 Jahre zurück.
Ich war damals 19, das war direkt nach dem Abitur und hatte einen sehr guten Freund und er ist dann nach New York gegangen und hat mir davon vorgeschwärmt und wir hatten dann mal einen Austausch mit unserer Schule nach New Jersey und von da aus habe ich dann noch ein bisschen verlängert und bin dann nach New York City rein und habe meinen Freund Till Behler da besucht und habe dann an der Schule, an der New School vorgespielt und war dann 2 Jahre da zwischen 1992 und 94, also zwischen 19 und 21.
Nils Wogram hat auch heute regelmäßigen Kontakt zu New York. Immer wieder arbeitet er mit Musikern von dort und spielt auch regelmäßig in New Yorker Clubs. Mein dritter Gewährsmann ist der bekannteste unter den dreien und dies eben, weil er mittlerweile das Gütesiegel New Yorker Musiker für sich beanspruchen kann. Seit 22 Jahren hat er eine Wohnung in Manhattan. Der Zürcher Saxophonist und Komponist Daniel Schnieder. Mittlerweile liegt Schnieders Wohnung und Arbeitsraum in Sugar Hill im Norden Manhattans, einer guten Wohngegend, dem Ort, wo zu Zeiten der Harlem Renaissance in den 20er Jahren die erfolgreichen Schwarzen lebten, der Dichter Langston Hughes etwa oder der Bandleader Duke Ellington. Für Daniel Schnieder war es keine Frage, ob er dort leben wollte. Er wollte und sein Lebensmotto ist dasjenige von Frank Sinatra. Daniel Schnieder hat es geschafft im Big Apple und damit auch in Europa.
Das war immer irgendwie mein Traum, diese musikalischen Projekte in New York verwirklichen zu können. Und nicht wegen der Stadt, sondern wegen der Musiker und wegen der unglaublichen Reichhaltigkeit des musikalischen Angebots. Das betrifft nicht nur Jazz, das betrifft auch klassische Musik und dann vor allem halt auch ethnische Musik, wo ich auch sehr viele Projekte gemacht habe.
It's up to you, New York.
Warum gehen Jazzmusiker nach New York? Die Antwort ist naheliegend. Seit den Roaring Twenties, seit der Jazz und seine Musiker vom Süden in den Norden gezogen sind, ist New York die Hauptstadt des Jazz. Hier wurde der Jazz ein Massenphänomen zur Popmusik des Tages mit Duke Ellington bis Glenn Miller. Hier wurde aus der Popmusik Kunst mit Charlie Parker 20 Jahre später. Hier war die Homebase von Leuten wie John Coltrane und Miles Davis. Kurz, alles, was wichtig ist im Jazz, entstand in New York. Hier steht der junge Musiker im Auge des Taifuns. Was ist oder war New York für meine drei Gesprächspartner? Daniel Schlappi sieht die Stadt aus der Sicht des Besuchers, der eine beschränkte Zeit zur Verfügung hat.
Es ist einfach die tollste Inspiration, weil dort die Leute teilweise in sehr intimen Settings spielen, die man in Europa nur auf Festivals oder in anonymen Clubs zu hören bekommt. In New York hat man die Möglichkeit, diese Leute wieder und wieder hören zu können, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mit Huey Caine einen Joint zu rauchen. Alles möglich. Und es ist alles auch sehr niederschwellig, um ins Gespräch zu kommen und so weiter. Um ins Geschäft zu kommen, im Sinne dann von Kooperation, ist es dann schon ein bisschen hochschwelliger. Nicht nur für die Europäer, auch für die Amerikaner.
Ähnliches sagt Daniel Schnieder aus der Warte des Musikers, der spielen will.
Ich würde mal sagen, einfach die Vielfältigkeit des musikalischen Angebots und die Unterschiedlichkeit auch. Also das heißt, auf allen finanziellen Niveaus gibt's Möglichkeiten, sich zu betätigen, aber auch auf allen verschiedenen musikalischen Gebieten und Kombinationen von Musikarten und Musikern aus aller Welt. New York ist eine Art von Konzentrat der Welt.
Und weil New York ein musikalisches Konzentrat der Welt ist, hat Schnieder das Rezept quasi für den jungen Schweizer Musiker, der die Inspiration New York sucht.
Der Ansatz muss sein, ich will da hingehen, um möglichst viele Leute zu treffen und mich zu entwickeln und herauszufinden, was ich eigentlich musikalisch tun will und wo meine Stärken sind, weil man ist konfrontiert dann mit Leuten, die unglaubliche Talente haben.
Der zentrale Begriff dabei ist «entwickeln». Man geht nach New York zuerst einmal, um zu lernen. Nur, was kann man in New York lernen, was man in Zürich nicht lernen kann? Daniel Schlappi.
In New York kann man lernen, dass spielerische Authentizität eigentlich das Kernelement von Jazzmusik darstellen. Auch Leute, die mit Konzepten in den Vordergrund getreten sind in der Jazzgeschichte, hatten auch immer dieses ganz charismatische, authentische Spiel, diese Identität eben als Spielender. Und das kann man in New York lernen, dass eben eine lebendige Jazzszene davor auch immer noch Respekt hat und dem eigentlich höchste Priorität zumisst.
Und die Identität als Spielender, die Daniel Schlappi anspricht, hat für Daniel Schnieder einen Namen.
Energie, Performance Energy. Das ist halt was anderes. Das ist ein ganz anderer Level. Das ist natürlich auch ein gewisser Überlebenskampf, jeden Tag in dieser Stadt mit diesen vielen Leuten und eine gewisse Hektik. Und dann gibt's eine gewisse Grundenergie, die man braucht, Überlebensenergie. Und die kann man dann auch auf der Bühne verwenden. Also das merkt man einfach, ob ein Mensch in New York war oder eben nicht. Also ich spüre das sofort. Das hat nichts direkt jetzt mit der Qualität der Musik zu tun oder ob das besser ist, sondern es ist einfach, wie viel Energie kann der Mensch auf der Bühne produzieren.
Dass auch in New York zuweilen mit Wasser gekocht wird, dies zu sehen, ist dabei lehrreich, denn es hilft dem jungen Musiker, sich selbst richtig einzuschätzen. Daniel Schlappi.
Als europäischer Musiker kann man dann auch lernen, Selbstvertrauen, würde ich meinen. in der Zusammenarbeit mit Leuten oder auch beim Hören, wenn man die Leute dann eben nicht nur auf Tonträger hört, sondern beispielsweise auch bei ungeprobten Auftritten, wo dann eben klar wird, was es bedeutet, Risiken in der Musik einzugehen, zu hören, wie Dinge schieflaufen können, wie Inspiration passieren kann oder eben nicht, lässt sich das eben auch die ganz Großen manchmal mit Wasser kochen, ja, wie alle. Und das natürlich auch wissen.
Und wie all dies ganz konkret abläuft, hat Nils Wogram als Jazz-Adept mit 19 Jahren erlebt.
In meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass ich zwar Student war und auch relativ viel an der Schule, aber dass die Kontakte nach außen sehr durchlässig waren. Das heißt also, ich habe sehr viele Gigs und Konzerte gespielt, also Jazz-Gigs in irgendwelchen Cafés, Free-Funk-Sachen, Diskotheken, Salsa, im Zirkus und alles Mögliche. Also Arbeit gibt es in New York relativ viel, zwar nicht immer so gut bezahlt, aber man bekommt dadurch natürlich eine sehr, sehr gute Ausbildung neben der Schule in Praktik.
Begleiten wir einen hypothetischen Schweizer Musiker nach New York. Er hat hier bei uns eine der vielen Jazzschulen besucht, hat wahrscheinlich einen Master in Performing Arts in der Tasche, beherrscht sein Instrument und ist ehrgeizig. Was erwartet ihn? Als erstes, das bestätigen alle meine drei Auskunftspersonen, reicht es nicht, sein Instrument zu beherrschen. Er muss es sehr gut beherrschen. Das instrumentale Niveau in New York ist enorm hoch. Ein Musiker wie Nils Wogram hätte dieses Niveau auch gerne bei uns, sucht es aber vergebens.
Was ich durchaus vermisse, ist die Dichte an qualitativ hochwertigen Musikern. Das kann man nirgendwo in Europa haben. Und auch die Einstellung der Musiker und die Qualität ist einfach phänomenal. Deswegen arbeite ich auch regelmäßig mit Musikern aus New York zusammen. Die haben einfach einen krassen Arbeitsethos. Sie kommen hin und spielen vom ersten Takt an fantastisch. Es gibt keine Fragezeichen. Es gibt kein, ja, jetzt habe ich nicht so viel Zeit gehabt, jetzt konnte ich nicht oder irgendwas. Wir kommen, spielen fantastisch. Und das muss man echt in Europa suchen.
Daniel Schlappi bestätigt.
Wer Karriere machen möchte im Sinne des amerikanischen Jazzverständnisses, also berühmt werden aufgrund seines Spiels, seiner Fertigkeiten. Fertigkeiten finde ich einen zentralen Begriff, spielen können. Der sollte in New York reüssieren. Dort zu reüssieren bedeutet, einer muss wirklich spielen können. Im traditionellen amerikanischen Verständnis des Jazz.
Das heißt, wenn man gefragt sein will in der New Yorker Szene, gibt es nur eines, meint Daniel Schnieder.
Die Leute, die das wollen, denen rate ich einfach vielleicht an, wahnsinnig viel zu üben. Um wirklich sicher zu sein, dass sie möglichst große Flexibilität haben. Also das heißt nicht nur Jazz, Leute wie Chris Potter oder so, die können alles spielen. Die können Broadway-Show spielen, die können mit Sinfonieorchester spielen, die können alles. Und die können auch Flöte spielen und Klarinette spielen und verschiedene Saxophone spielen.
Wie hoffentlich unser Zürcher Musiker auch. Die Musikerkollegen müssen allerdings erfahren, dass da einer gekommen ist, mit dem es sich lohnt zu spielen. Man muss sich also präsentieren, muss zeigen, was man drauf hat und dann setzt vielleicht das Buschtelefon ein. Daniel Schlappi.
Das wirksamste Schmiermittel von Musikerkarrieren ist das Gerede über Musiker. Hast du den und den schon gehört? He plays great und so weiter. Das ist einfach ein Wesen der Jazzszene und so können Karrieren in Gang kommen, ja. Aber wie gesagt, aus der Schweiz fällt mir da jetzt niemand ein.
Und es ist einfach, zum Spielen zu kommen. Nicht öffentlich natürlich, sondern in Form von Jam-Sessions. Die Jam-Session ist auch heute noch der Ort, wo wirklich Musik erfunden und Neues ausprobiert wird, wo das sogenannte Innovative passieren kann. Und jeder hat Lust, dort zu sein, wo das Unerhörte geschieht. Nils Wogram.
Unter den Musikern gibt es eine große Gemeinschaft, viel Konkurrenz, aber unter den Musikern so wird erstmal Offenheit signalisiert. Wo bist du her? Was machst du? Ah, ja, ist interessant und so, lass mal treffen, vielleicht können wir Stücke von dir ausprobieren und so. Das ist eine unglaubliche Offenheit und das hilft einem dann auch, sich sehr schnell zu Hause zu fühlen.
Denn fast alle sind in derselben Situation. Sie wollen nach oben kommen, mogeln kann man dabei nicht, der Maßstab ist das musikalische Niveau. und man wird sich nicht auf Kosten eines anderen profilieren können. Kollegialität hilft da mehr.
Gefühlt 80% der Leute sind nicht aus New York, sondern irgendwie eingewandert. Und deswegen ist auch diese große Akzeptanz, weil alle wissen, wie das ist, wenn man da hinkommt und die Sprache erstmal nicht so gut kann vielleicht oder sich irgendwie zurechtfinden muss. Einerseits ein bisschen tough so, man muss dann irgendwie so diese gewissen Codes lernen. Und wenn man das aber drauf hat, sich zurechtfindet, dann ist man halt einfach Teil von dieser Masse und es wird da quasi keiner ausgegrenzt, weil alle sind Außenseiter.
Zu den gewissen Goods, die Neil Wogram anspricht, gehört der Umgang mit dem enorm harten Konkurrenzkampf, wie er in New York auf vielen Gebieten gang und gäbe ist.
Diesen Konkurrenzkampf muss man positiv annehmen, dass man sagt, ah, der spielt toll, ich will auch so toll spielen, deswegen arbeite ich hart daran. Diese Offenheit, das ist eine ganz wichtige Haltung, die in New York herrscht. Eine amerikanische Tugend auch, dass man sagt, in dem Moment, wo jemand irgendwie Erfolg hat, großartig, das ist ja toll für dich, ich will auch Erfolg haben.
Nur, was heißt das, Erfolg haben? Als Sideman dort mitspielen, wo ein flinker und eigenständiger Solist gefragt ist? Warten, bis einem ein Bandleader engagiert? Es gibt tatsächlich ein paar Europäer, die als Instrumentalisten den Durchbruch in New York geschafft haben. Der Gitarrist Wolfgang Mutspiel etwa, der Schlagzeuger Jochen Rückert, ein Stück weit auch der Berner Posaunist Christoph Schweizer. Nur, wie lebt es sich als Jazzmusiker in New York?
Autumn in New York. Why does it seem so inviting?
Wie sieht die kommerzielle Situation aus in New York? Was wird bezahlt? Wie viel trägt der Musiker Nacht um 12 nach dem Gig heim? Dass Jazzmusiker auch hierzulande vom Spielen kaum leben können, ist allgemein bekannt. Allerdings ist die Schweiz auch für Jazzmusiker ein Hochlohnland. Bei uns gibt es zumindest Fixgagen, wenn auch diese kaum je 300 Franken pro Auftritt überschreiten. In New York allerdings undenkbar.
Was sicherlich stimmt, es gibt in New York sehr viele Konzerte, wo die Musiker unheimlich wenig Geld verdienen, wo Dumping betrieben wird. Aber es gibt unheimlich viele Gelegenheiten, in New York zu spielen. Und das ist in keiner anderen Stadt meines Wissens der Welt so, wo so viele Musiker die ganze Zeit arbeiten können überhaupt. Ich kenne einige Leute, die sind halt so ein bisschen, wie soll man das sagen, so eine Art Working Poor. Die arbeiten dann halt jeden Tag. Die haben jeden Tag einen Gig in irgendeinem Club. Davon kann man hier irgendwie nur träumen, dass man überhaupt die Gelegenheit hat, so oft aufzutreten. Man kann das kritisieren und sagen, ja, aber das ist Dumping und das geht nicht und die sollten nicht unter so und so viel spielen. Ja, aber immerhin haben sie die Gelegenheit, überhaupt aufzutreten.
An Spielgelegenheiten, auch öffentlichen, mangelt es also nicht. Allerdings miserabel entlöhnten. Kommt dazu, dass Manhattan zum Wohnen kaum bezahlbar ist. Also lebt sich's billiger außerhalb, was allerdings Kosten verursacht. Daniel Schnieder weiß, wovon er spricht.
In New York ist nichts gratis. Das Parkieren kostet $20 und der Proberaum kostet $70 in der Stunde. Das Problem von all diesen Strukturen ist, dass man da schlussendlich, wenn man das alles rechnet mit dem Taxi, noch etwas essen und uns Konzert spielen, dann geht da vielleicht mit $20 oder $30 weg. Also das ist alles nur Experimentierfeld. Das ist nicht Einkommen, mit dem man dann eine Familie da ernähren kann.
Und Nils Wogram ergänzt.
Dazu kommt noch, dass man als Musiker auch zunehmend in der Verantwortung dafür steht, dass Leute kommen. Also das heißt, wenn wenig Leute kommen, kann es sein, dass dann der Veranstalter einen einfach nicht wieder einlädt. Dementsprechend versuchen dann auch die Musiker immer, ihr Publikum aufzubauen, massiv selber Werbung zu machen unter Freunden mit allen möglichen Mitteln, die einem heutzutage zur Verfügung stehen.
Wer nun denkt, dass es besser ist, je berühmter man ist, täuscht sich. Chris Potter ist im Moment einer der meistgenannten Musiker überhaupt und spielt nach wie vor für wenig Geld. Daniel Schlappi erzählt.
Chris Potter, das war das erste Konzert, das ich gehört habe in New York mit dem Quartett von Joe Martin in Smalls. Das war auch ein Doorgig, fantastische, umwerfende Musik. Auch der macht nach wie vor solche Jobs. Man sollte sich keine falschen Vorstellungen machen.
Man sollte meinen, dass der Jazz unter diesen Bedingungen längst gestorben ist, dass kein junger Musiker sich freiwillig in dieses Haifischbecken stürzt. völlig falsch.
Es passiert trotzdem. Das sind dann einfach Sachen, wo sich die Musiker entscheiden, okay, wir spielen das und wollen etwas ausprobieren, etwas realisieren, weil wir zusammenspielen wollen. Und dann haben sie schlussendlich vielleicht ein Projekt zusammen, das sie exportieren können.
Ein Projekt exportieren können, das heißt, das Heft selbst in die Hand nehmen. Daniel Schlappi weiß wie.
Aus europäischer Perspektive ist dann halt einfach das glücklich machende Vorgehen, ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Damit ist dann auch gesagt, dass man als Leader agiert, die Verantwortung trägt, auch das ökonomische Risiko, die ganze Arbeit macht, und mitspielen werden fast alle, wenn man die entsprechenden Angebote machen kann.
Ein eigenes Projekt, wenn möglich mit amerikanischen Musikern, und damit in New Yorker Clubs spielen, sogar auf Europa-Tournee gehen, dann hat man es geschafft. Außer all den Qualitäten, die schon angesprochen wurden, der spielerischen Kompetenz, der sozialen auch, der musikalischen Eigenständigkeit, dem Ehrgeiz, es zu schaffen, dem Durchhaltewillen, ist es allerdings von Vorteil, etwas zu können, was andere nicht drauf haben. Sein wirklich eigenes Ding zu haben, was einem niemand streitig machen kann. Daniel Schnieder ist an diesem Punkt.
Meine Vorteile, die ich habe, habe ich dann gemerkt gegenüber amerikanischen Interpreten oder Musikern, dass ich gewisse Sachen in meinem Kopf habe, die sie in dieser Form nicht im Kopf haben. Also wenn es über größere Formen geht oder Fugen oder so irgendwelche Sachen, wenn man das einbringen will, dass mir das auf eine Art leichter fällt als ihnen. Und dann muss man sich halt sagen, okay, da ist mein Vorteil, das bringe ich in die Musik ein. Und versuche vom anderen so viel wie möglich zu profitieren, und dann resultiert im besten Fall etwas, was unverwechselbar ist und eine gewisse eigensinnige Kraft hat, also eigensinnig im besten Sinn.
Schnieder hat seine Musik nicht nur geschrieben, sondern auch gespielt und aufgenommen. Und die Musikerkollegen machen dabei mit. Nicht des Geldes wegen natürlich, sondern aus musikalischem Interesse.
Man muss durch ein Projekt oder eine Idee haben. Das ist auch nicht einfach, weil die Leute wahnsinnig beschäftigt sind. Also ich möchte nicht sagen, dass das einfach ist, aber man kann proben. Man ruft die Leute an und sagt, hey, I want to play, I want to try something. Und so, okay, okay. Dann trifft man sich zu irgendeiner Zeit und probiert die Sachen aus. Das ist der Grund, weshalb die Leute überhaupt in New York sind, weil sie genau das wollen. Die sind da wegen der Musik und nicht wegen Geld.
Wenn man dasselbe in der Schweiz machen möchte, ist das sehr viel schwieriger. Denn die Musiker sind ja nicht da, sondern in New York.
Man muss die Leute einfliegen, und kaum kommen sie in die Schweiz, dann muss man sie ins Hotel tun, dann braucht man einfach wahnsinnig Geld. In New York ist das was anderes. Wenn man Leute aus der Schweiz einlädt und sagt, kommt ihr mal nach New York, dann kommt jeder. Das ist keine Frage. Ob er das selber bezahlen muss oder nicht, ist völlig egal. Der kommt.
Do you miss New York? The anger. Does this laid-back lifestyle lack a certain satisfaction?
Kommen wir zum Schluss. Drei Musiker habe ich zu ihren New Yorker Erfahrungen befragt. Dies, um herauszufinden, wie viel von dem, was über den Jazz in Big Apple berichtet wird, Vorurteil, wie viel Legende und wie viel Wahrheit ist. Und für mich erstaunlich, die Aussagen meiner Gewährsleute decken sich in großen Teilen. Der Berner Bassist Daniel Schlappi, der Zürcher Posaunist Nils Wogram und der New York-Zürcher Daniel Schnieder sagen plus minus dasselbe. Erstens, New York ist auch heute noch der jazzmäßige Mittelpunkt des Universums. Zweitens, das spielerische Niveau der Musiker ist unglaublich hoch, was nicht heißt, dass nicht auch dort zuweilen mit Wasser gekocht würde. Drittens, New York funktioniert nach den kommerziellen Regeln, wie sie in Amerika gelten. Nichts ist subventioniert, die Musik muss sich selbst finanzieren, was viertens bedeutet, dass auch gute Musiker es schwer haben, in New York ein anständiges Leben zu führen, es nur schon auf ein durchschnittliches schweizerisches Mittelstandsniveau zu schaffen. Das Geld kann es also nicht sein, was meine Auskunftsperson nach New York brachte. Das Renommee auch nicht, wie Nils Wogram analysiert.
Ich glaube, in New York selber ist der Beruf des Jazzmusikers erstmal sehr wohlwollend angesehen. Aber es wird auch so ein bisschen belächelt manchmal. Also ich meine, die finanzielle Situation vieler Jazzmusiker ist sehr schwierig. Und da das amerikanische System so sehr auf Geld aufgebaut ist, ist auch das Verständnis dafür, dass jemand einfach nur von seiner Kunst leben will, vielleicht nicht so groß, wie das in Europa ist. Aber ich denke, so oberflächlich gesehen ist die Akzeptanz riesig, weil die Leute einfach auch alles kennen. Also ich meine, wenn du jemanden in New York auf der Straße fragst, wer John Coltrane ist, dann wird nicht lange überlegt. Wenn man in Zürich jemanden auf der Straße fragt, dann sagen wahrscheinlich 95% der Leute John Coltrane nie gehört.
Fragen wir also zum Schluss dieser Sendung nach dem persönlichen Gewinn. Beginnen wir mit Daniel Schlappi. Er war mit seiner Familie ein halbes Jahr drüben. Was ist für ihn New York nach seinem Stipendiumsaufenthalt?
Unheimlich inspirierend. Ich habe für mein eigenes Spiel sehr profitiert. Ich habe auch Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstverständnis gewonnen. Also irgendwie herauszufinden, ja, wo stehe ich mit den Sachen, die ich mache, meine Projekte in der Schweiz. Ich habe Gewissheit bekommen über meine eigenen Qualitätsansprüche und so weiter. Und mir ist die Enttäuschung New York erspart geblieben.
Nils Wogram hatte sich nach seinem Studium in New York für ein Leben in Europa entschieden, weil er das Leben, das er heute führt, ein Leben als Jazzmusiker, der viele eigene Projekte betreibt, CDs produziert, seine eigene Musik macht und dennoch eine Familie mit mittlerweile 3 Kindern hat, nicht glaubte, realisieren zu können. Er meint...
Der Hauptgewinn in diesen 2 Jahren war so eine tiefe Erkenntnis, was Jazz eigentlich ist und wie sich Jazzmusiker verhalten, wie sie denken und was die Tradition ist dieser Musik. Jazz ist eine amerikanische Musikform. New York ist mindestens seit den 40er Jahren einfach das Mekka des Jazz. Das heißt, die größte Dichte an Weltklasse-Jazzmusikern ist in New York. Und das ist halt wahnsinnig inspirierend. Man ist da einfach mittendrin im Geschehen und bekommt Informationen aus erster Hand.
Und Nils Wogram fügt an.
Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, jedem Jazzmusiker mal eine Zeit in New York zu verbringen, weil es eben was anderes ist, wirklich so viele Weltklasse-Musiker zu hören, aus nächster Nähe, zu erleben aus nächster Nähe und Unterricht bei denen zu bekommen. Da kann eigentlich jedes Konzept einpacken. Das sind einfach Informationen, die gehen viel tiefer rein und irgendwie glaubt man dann viel mehr daran, als dass es nur einfach gelernt ist.
Daniel Schnieder ist in New York hängen geblieben, obwohl er natürlich daheim in der Schweiz nach wie vor hervorragend vernetzt ist und Projekte beidseits des Atlantiks verwirklichen kann. Was er erzählt, ein für ihn immer wieder eindrückliches und prägendes Erlebnis, das kann er nur in New York haben.
Nach dem Konzert, wenn es jemandem gefallen hat, auch wenn es ein ganz, ganz berühmter Mensch ist, McCoy Tyne oder so, der irgendwo im Club ist, dann kommt er noch, hey man, nice music man. Und das gibt einem dann unglaubliche Energie, um weiterzumachen. Wenn so ein Idol, ein Gott, der plötzlich im Konzert sitzt, sich das Ganze anhört und dann noch ein Kompliment macht, dann gibt das Energie, um weiterzumachen.
New York is my city. Sugar Ray's, baby! New York!
New York, Traum oder Albtraum für Jazzmusiker, das war das Thema dieser Reflexe-Sendung. Die Musiker Daniel Schlappi, Nils Wogram und Daniel Schnieder waren meine Auskunftspersonen. Mein Name ist Beat Blaser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.